Ja, herzlich willkommen zu der neuen Serie der Psalmen. Das hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung, dass wir das jetzt so jetzt einsteigen. Sokrates hat effektive Kommunikation auf drei Ebenen beschrieben. Er redete vom Ethos, das heißt dem Charakter des Redners, wenn man jetzt mal von der Predigt ausgeht, vom Pathos, also der Empathie oder dem Mitfühlen dem Gegenüber. Und natürlich vom Logos, dem Inhalt. Für uns ist das Wort Gottes. Und ich glaube, selbstkritisch sagen zu können, dass wir legen sehr viel Wert auf das Logos, auf das Wort. Es ist uns extrem wichtig, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber wir als Redner stehen dann häufig auch in der Gefahr, dass es dann beim Logos bleibt. Und in der Bibel steht schon, dass das Wort ohne den Geist tot ist. Ja, und uns ist das ein Anliegen, mit dieser Serie zu versuchen, hier was zusammenzuführen. Ja, ein Stück weit auch unseren Charakter, unser Ethos mit hineinzunehmen, aber auch das, was wir bei einem David sehen, mit reinzunehmen, so von Herz zu Herz und da auch dieses Pathos, ja, diese Empathie, das Mitfühlen, dass wir gemeinsam mit da dran sind und dass das richtig zu Leben erweckt wird. Ich setze jetzt die Latte ziemlich hoch, ja. Ihr dürft mich dann nachher daran messen, uns daran messen. Wir sind da ganz, ganz offen auch für eure Kritik, ganz klar. Aber wir wollen, das ist mein Wunsch, unser Wunsch. Und dazu werden wir eine Serie jetzt haben bis kurz vor Weihnachten, die heißt Aus der Tiefe. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Das ist ein Psalmzitat. Weil wir so empfunden haben, das war übrigens auch eine Rückmeldung von einigen von euch, denen das auch ein Anliegen war, mal durch die Psalmen zu gehen, weil wir empfunden haben, Beziehung zu Gott, das zu leben im Alltag ist so entscheidend. Und wir haben ja die Psalmen. Die Psalmen, das ist nicht einfach eine Geschichte oder sonst was, sondern das kommt aus der Seele von Menschen, die ihr Innerstes preisgeben, offenlegen. Und ich finde das so cool zu sehen, wie leben denn Menschen mit Gott wirklich? Nicht, was sehen wir äußerlich und wie stehen sie zu dem Thema und diesem, jenem Thema, sondern wie leben sie Beziehung? Und das wirklich mal so hinzubringen. Und wir werden das so machen, dass es gibt so ungefähr 15 Psalmen, die wir direkt zuordnen können zu David. David hat 75 Psalmen geschrieben, aber wir lesen dann oben drüber, als David in der Höhle so und so war. Und wir wollen bis vor Weihnachten diese Psalmen nehmen, die direkten Bezug haben zu Davids Leben. Wir wollen uns Davids Leben anschauen. Wie war das? Wir haben uns das ja im 1. Samuel angeguckt. Und dann halt eben auch schauen, was hat denn der dazu gesagt? Wie hat er das gelebt? Was ging in seiner Seele vor? Und das wollen wir dann machen. Heute übrigens, der Jürgen ist heute in Ludwigsburg. Wir haben in Ludwigsburg parallel einen regionalen Gottesdienst. Und da werden wir uns mit dem Gleichen beschäftigen. Heute starten wir mit Psalm 8. Psalm 8 ist eine Interpretation. Eigentlich, wir wissen nicht genau, wann David diesen Psalm geschrieben hat, aber wir möchten uns diesen Psalm heute anschauen, weil dieser Psalm, man kann ihn sehr gut zurückführen auf die Zeit, wo David noch jung war. Und damit wir das mal ein bisschen besser noch drin haben, werden wir das gleich dann auch mal den Psalm lesen. Ihr könnt den auch gerne schon mal aufschlagen. Wenn man Menschen verstehen will, dann ist es gut, wenn man ein bisschen was von ihrer Kindheit mitbekommt und hört und weiß. Bei David ist das ein bisschen schwierig. Wir haben nicht allzu viel von seiner Kindheit. Wenn ihr 1. Samuel 16 aufschlagt, da kriegen wir ein bisschen was mit. Viele von euch kennen die Geschichte. Das war die Geschichte, wo der Prophet Samuel auf Befehl Gottes sozusagen zum Haus Isais kommt und er soll einen Sohn von Isai zum König machen. Und dann kommt die ganze Palette der Söhne da vorbei, alle 7 heißt es. Und jedes Mal denkt Samuel, wow, boah, der ist es, 2 Meter groß, richtig Bizeps, ja, und der stellt was da, also richtig cool. Und jedes Mal sagt Gott, nein, der ist es nicht. An einer Stelle heißt es sogar im Vers 7, Samuel, du siehst nur auf das Äußere, ich aber schaue mir das Herz an. Also hier haben wir schon wieder eine Richtung, worum es in unserer Serie geht. Das Komische an der Geschichte ist, wenn wir diese Geschichte mal genau lesen, heißt es, alle sieben Söhne gingen da vorbei. Und dann sagt Samuel, Moment, hier stimmt doch was nicht. Keiner ist es, Gott, hast du einen Fehler gemacht? Und dann hakt er nach beim Papa vom David, sind das wirklich alle Söhne? Und er muss nochmal nachhaken und dann sagt der Papa der Isai, okay, es gibt noch einen. Der ist bei den Schafen. Er nennt ihn noch nicht mal beim Namen. Und erst als er nach mehrmaligen Nachhaken den Sohn herbeischafft, heißt es, Vers 12, also direktes Reden von Gott zu Samuel, auf, salbe ihn, denn er ist es. Was für eine Wende im Leben Davids. Wir können daraus interpretieren, David ist benachteiligt aufgewachsen. Er wurde nicht zum Fest eingeladen, wurde Samuel nicht vorgestellt, wird den Papa nicht mal mit Namen genannt. Zweitens, wir sehen, David war einsam. Ich meine, er musste Schafe hüten, irgendwo in der Wildnis, ganz alleine. Keine Familie, keine Freunde. Und zum Dritten, David war bedrängt. Das sagt er später. Bedrängt in einer Form, also man könnte das fast als Angst bezeichnen. Er war auf diesem Feld, er musste gegen wilde Tiere kämpfen. Er hat sogar mal einen Bären und einen Löwen erledigt, die Schafe bedrängten. Und er hat wirklich mit seinem Leben gekämpft. Und er musste ständig damit rechnen, dass Räuber kamen. Also du lebst unter dieser ständigen Anspannung, dass was passiert. Also von dem her benachteiligt, einsam, bedrängt. Und du fragst dich, was will aus so einem Leben werden? Und man könnte sich auch sagen, das dominierte von da an sein Leben. Sein ganzes Leben. Aber es ist nicht so. Und das lernen wir aus Psalm 8 zum Beispiel. Und wir machen heute mal was Neues. Wir lassen diesen Psalm mal lesen. Aus der Hörbibel. Dann könnt ihr auch ein bisschen das Geschmäckle bekommen für die Hörbibel. Ist richtig cool fürs Auto, wenn ihr unterwegs seid. Und lasst uns da mal hören, was Gott da zu sagen hat.
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Danke. Das ist übrigens die Stimme Davids in der Hörbibel. Die hat er immer wieder. Ja, das ist eine szenische Hörbibel. Richtig, richtig cool. Ich lese jetzt schon das dritte Jahr, einmal im Jahr die Bibel durch und das meiste im Auto. Ja, wenn ich im Stau drin stehe und das ist richtig gut. Gut. Und diesen Psalm, ich vermute, diesen Psalm hat David geschrieben, komponiert, als er noch ein Junge war, auf dem Feld. Und er startet mit den Worten, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Jetzt haben wir eben gesehen, was so seine Kindheit ausgemacht hat, ja? Und wie beginnt dann unser Gebet, wenn wir bedrängt sind, wenn wir einsam sind, wenn wir benachteiligt sind? Mit Klage, genau, und mit Ich und Bitte und so weiter. Das ist nicht falsch. Wir werden das auch sehen im Laufe der nächsten Wochen. David hat viele Klagepsalmen geschrieben. Aber hier sehen wir, er beginnt mit Herr, unser Herr. Wie herrlich ist dein Name. Das zeigt etwas von dem, was in dem jungen David bereits vorhanden war. Der Psalm beginnt mit Anbetung. Irgendwas war da in seinem Leben. Und ich glaube, wir können allein da schon von lernen. Und das ist auch mit der Grund, vielleicht mal so ein ganz kleiner Exkurs, warum uns das auch ein Anliegen ist, dass wir zum Beispiel Gottesdienste mit Anbetung starten und nicht mit einer Moderation oder so. Wir haben das ja auch mal zeitlang gemacht. Wir möchten wirklich, dass wir sagen, okay, jetzt kommen wir hier hin und lass uns doch mal als erstes einfach Gott anbeten, zu Gott sprechen. Und wir wollen das jetzt auch mal in Zukunft machen. Judith hat es gesagt, dass wir irgendwo das auch in der Kombination mit der Anbetung bringen. Das ist natürlich nicht nur der Gottesdienst. Er war hier ganz einsam am Feld. Und das waren seine Worte, die er in den Mund genommen hat. Und wenn er im dritten Vers sagt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen und zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen, dann denke ich, er hat es vielleicht auch wegen anderer Kinder gesagt oder Säuglinge. Wir hatten ja letzte Woche die Segnung gehabt. Aber Kinder, das ist so ein Hammer, was Gott durch Kinder tun kann und wirken kann. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass er auch sich als Kind sieht. Dass er das selbst erlebt hat, wie Gott sich ihm als Kind offenbart hat und wie er von Gott gebraucht wird. Einfach da, in der Einsamkeit. Spurgeon sagt Folgendes, übrigens kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen, Charles Haddon Spurgeon war Pastor in England gewesen, im 18. Jahrhundert, und er hat die Schatzkammer Davids geschrieben. Kennt ihr jemand von euch? Kommentar, das ist richtig Hammer, viel zu wenige. Wir schicken euch das mal zu, ich habe es den Hauskreisleitern auch schon zugeschickt, das gibt's gratis im Internet, in Deutsch. Und er hat einen Kommentar geschrieben zu allen Psalmen, das ist richtig, richtig Hammer, wirklich. Können wir stille Zeit mitmachen. Und er hat Folgendes gesagt. Ihm, der sich an dem Gesang der Engel ergötzt, also Gott, gefällt es, sich in den Augen seiner Feinde Ehre beizulegen durch den Lobpreis kleiner Kinder. Welch ein Gegensatz zwischen der über die Himmel sich erhebenden Herrlichkeit Gottes und dem Stammeln junger Kinder und Säuglinge. Dennoch wird durch beide der Name Gottes verherrlicht. Ist das nicht der Hammer? Sowohl durch Engel, Gott nimmt die Anbetung der Engel an, und wir meinen immer, wir müssen irgendwas Besonderes sein. Vielleicht auch in der Gemeinde. Vielleicht ist manchmal auch so dieser Gegensatz da, der Pastor vorne, das Worship-Team vorne, und du sagst, okay, wo stehe ich? Hey, wir sitzen alle in einem Boot. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also an Kindern können wir sehen, wie Gottesdienst gelebt werden kann. Wir hatten das neulich bei uns in der Community in Ludwigsburg gehabt, wo ein paar Eltern den Input gemacht haben, ihre Kinder dabei gehabt hatten, und anhand von den Kindern zu sehen, wie können wir Beziehung zu Gott leben. Das ist richtig, richtig stark. Und das gilt natürlich auch für ein benachteiligtes und einsames Kind wie David. Ich habe euch ein Gemälde mitgebracht, ein berühmtes Gemälde von Franz von Lembach. Kennt das jemand von euch? Hirtenjunge heißt das, da hinten. Ein Künstler haben wir hier. Vor zwei Tagen hat das jemand auf Facebook gepostet. Und ich dachte, wow, okay, die Klamotten passen jetzt nicht unbedingt zu Davids Zeit, 1000 vor Christus. Aber ich finde das Bild einfach stark. Da liegt dieser Hirtenjunge einfach so. Und so stelle ich mir David vor. Er liegt da und schaut einfach in den Himmel und lernt und erlebt, wie Gott ihm begegnet, in seiner Not, in seiner Einsamkeit. Da passiert etwas. Und so stelle ich mir das auch vor, dass David nachts da liegt, am Feld. Er kann nicht schlafen. Er darf nicht schlafen, er muss wachen. Und liegt da und schaut in den Himmel und betet dort Folgendes. Sieht man den Sternenhimmel ein bisschen da? Vielleicht kann man ein bisschen dunkler machen, damit man den Sternenhimmel ein bisschen mehr sieht. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Hier entdeckt der Gott. Ich sage es nicht, okay, dann muss ich ja nicht mehr in den Gottesdienst gehen, ich suche Gott in der Natur. Ja, machen ja auch einige. Aber ich sage, die Natur ist etwas, wo Gott sich ganz stark offenbart. Wir als Stuttgarter haben da ein bisschen das Problem, wir sehen ja gar keine Sterne mehr. Es ist viel zu hell. Neulich hat mir einer gesagt, der wohnt jetzt 40 Kilometer weiter außerhalb, sagt er, wow, das ist so cool, endlich sehe ich mal den Sternenhimmel. Ja, und irgendwo in der Pampa, wo es nachts noch richtig dunkel wird. Dr. Thomas Galmers heißt er, ein schottischer Reformer, hat mal Folgendes gesagt vor 150 Jahren. Habt das mal so vor Augen hier noch, dieses Bild. Der Anblick des funkelnden Nachthimmels ist überaus geeignet, die Seele zu frommen Betrachtungen zu erheben. Der Mond dort und hier diese Sterne, was sind sie? Sie sind überirdisch und heben uns über diese Welt empor. Wir fühlen uns der Erde entrückt und schwingen uns in erhabene Abgeschiedenheit von diesem kleinlichen Schauplatz menschlicher Leidenschaften und menschlicher Kümmernisse auf. Ich glaube, ich muss das mal hier, damit ihr das auch nachlesen könnt. Sowas muss man ja irgendwie vor Augen haben. Solche imposanten Worte. Die Natur enthüllt sich uns in ihrer einfachen Großartigkeit und wir sehen den Gott, der das All geschaffen, in seiner erhobenen Weisheit und Majestät. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch jetzt mal während der nächsten Wochen das mal zu praktizieren, mal abends vielleicht auch mal rauszugehen, da wo man auch Sterne sehen kann. Ich weiß, jetzt wird es ja eher trüber und dunkler, aber auch zu erleben und zu erwarten, dass Gott auch da zu dir spricht. Wir werden gleich sehen, David hat nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber uns, sondern einen Nachteil. Wir meinen immer, David hat ja diesen speziellen Draht zu Gott gehabt. Aber wo er einen Vorteil hatte, dass er war Hirtenjunge, er war Hirte. Er war am Feld. Er hat die Natur ganz anders wahrgenommen. Und in der Natur kann Gott sich ganz, ganz neu, ganz stark offenbaren, auch uns offenbaren. Ich meine, ich habe an meine Jugendzeit zurückgedacht. Ich habe meine ersten oder sehr intensive Erfahrungen mit Gott gemacht, wo ich in Afrika war. Ich war da auch eine Zeit lang einsam, obwohl ich auf einer Missionsstation war. Wir hatten da auch teilweise keinen Strom. Ich weiß, einmal 2 Monate lang keinen Strom gehabt. Also da ging es wirklich um 6, 6:30 wurde es dunkel und war gar nichts mehr da. Konntest nur eine Kerze anmachen oder Petroleumlampe. Und weil ich so einsam war und irgendwas hat mich dann getrieben, es gab ja auch noch kein Internet, es gab nichts, ja, kein Facebook, nichts chatten und so weiter, bin ich echt in die Einsamkeit gegangen. Und ich weiß auch nicht, warum ich keine Angst hatte vor Schlangen und vor irgendwas. Ich habe normal panische Angst vor so einem Zeugs. Und die gab's auch da. Und ich weiß noch, ich sehe diesen Sternenhimmel und das hat mich so beeindruckt, dass dieser große Gott, dass dieser riesengroße Gott da ist und dass er über mir wacht und dass er genau wie so ein Spotlight auf mir hat. Und das war wie eine Kommunikation. Ich habe das dann echt wochenlang gemacht. Jeden Abend bin ich rausgegangen und habe mir Zeit gesucht. Da habe ich gelernt, mit Gott auf diese Weise zu kommunizieren. Ich möchte euch ermutigen, jetzt mal das zu nehmen, mit Gott zu kommunizieren. Nutzt die Einsamkeit. Denkt nicht immer, Einsamkeit ist schlecht, sondern nutzt die Einsamkeit, um Gott zu suchen. Ich weiß, für junge Familien ist Einsamkeit vielleicht ein Traum, ja. Aber auch da, wenn diese Spots da sind, wenn diese Ruhezeiten vielleicht zwischendurch da sind, dass man nicht voll ballert, gerade wieder mit Computer, mit Fernsehen, sondern dass man einfach rausgeht, wenn man nur auf den Balkon geht oder irgendwo und setzt sich dahin und schaut in den Himmel und guckt mal und erwartet mal wirklich, dass Gott zu euch spricht. Und ich glaube, das ist eine starke Sache, die David erlebt hat. Und im Vers 5 heißt es weiter, was ist der Mensch, sagt er, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst. Ja, er sieht diese Riesenschöpfung, diese Natur, dieses Spektakel, was da immer an ihm abläuft und er denkt sich, wer bin ich eigentlich, was ist der Mensch? Der Mensch ist eigentlich gar nichts. Vers 6, denn du hast ihn weniger geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Also eigentlich ein Widerspruch. Am Anfang sagt er, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn weniger geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Was bin ich eigentlich? Und doch bin ich in deinen Augen etwas Besonderes. Vielleicht erinnert er sich an die Schöpfung. Am Anfang, auf den ersten Seiten der Bibel, heißt es, sagt Gott zu den Menschen, du sollst herrschen. Du sollst herrschen, du sollst herrschen über die Natur, herrschen über die Tiere. Und er hat da seine, keine Ahnung, seit 10, 20, 30 Schafe, ich weiß nicht, wie viel er gehabt hat. Aber mir wird bewusst, Gott hat mich eingesetzt, um etwas zu tun. Ist das nicht verrückt? Ich meine, er hatte wirklich nur ein paar Schafe. Das hätte er doch eher beten können, als er König war. Da hat er geherrscht. Aber mir wird bewusst, nein, Gott hat mich eingesetzt. Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Und dann zählt er auf Schafe, ich meine, das war ja sein Business gewesen, ja, der hat er da vor sich und Rinder allesamt. Die Vögel unter dem Himmel, die Fische im Meer und alles, was das Meer durchzieht. Also die komplette Natur. Der kleine David bei der kleinen Herde, nicht viel, aber er ist sich seiner Position bewusst, die er vor Gott hat. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis für dich und für mich. Wir stehen alle irgendwo im Leben. Wir haben letzte Woche über Segen gesprochen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ein Land anvertraut bekommen haben. Und jetzt geht es darum, dass du sagst, Gott, das hast du mir gegeben in deiner Vollmacht, in deiner Autorität. Und ich darf darin leben. Ich darf das einnehmen. Ich darf das im Gebet immer wieder einnehmen. Und jetzt machen wir häufig den Fehler und denken, ach, das ist doch so klein. Mein blöder Job da, den ich habe. Meine kleine Familie. Was kann ich schon? Ich habe doch überhaupt kein Einflussgebiet. Und hier sehen wir bei David das Geheimnis. Das Geheimnis, ein Geheimnis, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes wurde. Er hat dieses Kleine, was er hatte, was nichts war in den Augen seiner Familie und in den Augen der anderen, das war doch nichts. Dieses Nichts in den Augen der Menschen war für ihn wichtig, weil er wusste, hier hat Gott mich reingestellt und das ist meine Position, in der ich bin. Und hier begegnet mir der lebendige Gott in der Natur, übernatürlich, wie auch immer. Und diesen Spot fülle ich aus. Und ich persönlich glaube, wäre er nie da weggekommen, wäre er der gleiche David geworden, wie wir ihn haben, als er König geworden ist. Wir meinen halt, David, der hat ja diese Macht gehabt. Nein, diese Macht hatte er auch hier, im Vers 2 hat er es geschrieben. Du hast mir eine Macht bereitet. Du hast mich eingesetzt. Das ist das Starke. Es heißt im Sacharja 4, Vers 10, verachte nicht die Tage geringer Anfänger. Ein ganz, ganz wichtiger Vers. Verachte nicht die Tage geringer Anfänger. Verachte nicht die Tage, wo du jetzt drin bist. Das kann wie so zum Fluch werden, wenn du sagst, so ein Mist, so blöd. Dann verachtest du das und dann kann nichts passieren. Verachte nicht die Tage geringer Anfänge. Verachte nicht die Position, wo du drin bist. Verachte nicht den Sitz des Lebens. Verachte dich nicht als Person, als Persönlichkeit mit den vielen Defiziten, die du ja am besten selbst weißt, sondern sag ja dazu. Sag Gott, Gott, du hast mich so gemacht. Da, wo ich jetzt bin, benachteiligt, einsam, bedrängt, aber ich wende mich zu dir. Und hier sehen wir ein Geheimnis im Leben Davids. Das war das Fundament, was wir hier sehen. Und darum kann er auch sagen, Vers 10, Herr, unser Herr, mein Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Weißt du, er glaubt einfach kindlich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, er glaubt kindlich. Und ich kann euch echt sagen, ich bin Gott so dankbar, dass ich als Kind irgendwo das erkannt habe. Gott verlangt gar nicht mehr. Ich habe euch das ja schon zigmal gesagt. Ja, ich bin klein, mein Gebet. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist mein Lebensmotto geworden. Bringt das euren Kindern mal bei, das Gebet. Das ist richtig cool. Oder fang es mal an, als Erwachsener zu beten. Da passiert was. Und du erlebst, wie Gott dich benutzt. Bei David wird Glaube zur Identität und umgekehrt. Er erlebt das und das trägt ihn durch sein ganzes Leben. Selbst später, als er von seinem eigenen Sohn, als er schon König ist, später im Alter eingesetzt, muss er von seinem eigenen Sohn Absalom fliehen. Er muss alles hinter sich lassen und wir würden sagen, ey, das ist doch crazy. Jetzt habe ich 30 Jahre lang das alles aufgebaut, mühsam, Schritt für Schritt. Und jetzt muss ich fliehen, er lässt alles zurück und dann betet er, dann komponiert er einen Psalm oder ein Gebet, wo er im Psalm 3 schreibt, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich. Er ist auf der Flucht vor Absalom, seinem Sohn. Und er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Wie ist es möglich? Das ist möglich, weil er die Tage der kleinen Anfänge nicht verachtet hat. Und das ist der Anfang. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für unser Leben. In Römer 8, Vers 28 steht, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das haben wir eben in einem Lied gesungen. Kann sich jemand erinnern, wie das hieß? In einem Satz, dass wir, dass seine Wege, dass wir in seine Wege hineinkommen. Er entwickelt diese Wege in unserem Leben. Und dass wir das verstehen können. Da, wo du jetzt stehst, das ist volle Absicht von Gott. Und dass du ihm das sagen kannst. Gott, ich verstehe es nicht, aber mich treibt das noch mehr in deine Arme. Und selbst wenn es Sünde ist. Ich hatte jetzt auch wieder ein super Gespräch gehabt mit jemand, wo das so durchkommt, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe da und damit echt zu kämpfen und das zieht mich runter. Aber was macht er damit? Er bringt das zu Jesus, wie David auch. Das ist so eine Haltung. Und ich sage, ich will noch mehr. Ich will dich noch mehr lieben. Ich schaff's nicht selbst. Und zu erleben, wie da etwas passiert, ein Vorwärtskommen passiert. Und was sich dann entwickelt in David, das sehen wir zum Beispiel in der Referenz, die er bekommt. Saul sucht einen neuen Mann, der ihm auf der Harfe was zuklimpert. Ihr könnt ja vielleicht die Geschichte, der war ja ein bisschen crazy gewesen. Und dann bekommt er die Referenz eines Mannes von einem seiner Mitarbeiter. Und da sagt er, ich habe den Sohn Isais gefunden. In 1. Samuel 16, Vers 18 steht das. Und dann heißt es über ihn, David war immer noch jung, junger Erwachsener, der die Zither oder die Harfe, heißt es eigentlich, der die Harfe zu spielen weiß. Woher wusste er das? Gott hat ihn zu einem Anbeter gemacht. Der war nicht einfach nur ein Klimperer, der hat nicht nur einfach Musik gemacht, sondern er hat das eingesetzt und Gott hat ihn dahin gebracht. Er wurde zu einem Anbeter, der ein tapferer Mann ist, heißt es weiter, tüchtig zum Kampf. Ein Mann? Wer hat ihn zum Mann gemacht? Gott hat seinen Charakter entwickelt. In der Einsamkeit. Auf dem Feld. Er hatte keinen Coach gehabt. Er hatte keine Lehrer gehabt. Er hat noch nicht mal Vorbilder gehabt. Aber Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Und, heißt es weiter, der des Wortes mächtig ist, wer hat ihn weise gemacht? Er hatte keine Bibliothek gehabt, er hat kein Internet gehabt, nichts. Er liegt da auf der, er hat nicht mal eine gescheite Bibel gehabt, so wie wir das haben. Gott hat ihn weise gemacht. Und, heißt es zum Schluss, von guter Gestalt. Ja, was hat denn das jetzt zu bedeuten? Mir fiel dieser Satz ein, natürliche Schönheit kommt von innen. Ja? Ich sag mal, mir hat mal einer gesagt, Gott macht schön. Gott macht schön. Das fängt an, ich bin hässlich, ich bin so hässlich. Ja, du stehst vor dem Spiegel und irgendwie passiert das dann auch. Aber wenn du mit Gott lebst, ey, das ist ein Mysterium, ein Geheimnis, aber das ist so, wenn du mit Gott lebst und Gott zeigt dir, wer du bist und du erkennst mit der Zeit, wow, danke Gott, wie David das auch betet, du hast mich wunderbar gemacht. Und nicht, ich bin zu dick, ich bin zu klein, zu lange Ohren, zu abstehende Ohren, was auch immer, rote Haare. David hatte rote Haare gehabt und wunderbar, er fühlte sich total wohl in seiner Haut. Weil Gott hat ihn dahin gebracht. Und das verändert auch. Das verändert auch deine äußere Ausstrahlung. Spurgeon, nochmal, er erklärt das so. Und ich finde dieses Zitat der absolute Hammer. David war keiner von deinen stolzen Pfauen, die erst dann zufrieden sind, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind. Er sang Gottes Lob, wie die Nachtigall in der Dunkelheit singt. Wenn kein menschliches Ohr zuhört und wenn kein Auge das bewundert. Er war damit zufrieden, ungesehen zu blühen, in dem Bewusstsein, dass die Anmut eines erneuerten Herzens niemals mit dem Wüstenwind dahinschwindet. Er war zufrieden mit Gott, alleine als sein Zuhörer und begehrte nicht die hohen Meinungen der Menschen. Wow, ich finde das Zitat so stark. Ich habe mir das schon echt oft durchgelesen und muss dann mich auch selbstkritisch fragen, wie sehe ich das? Wie ist das für mich? Ungesehen zu blühen. Zufrieden zu sein, wenn Gott der einzige Zuhörer ist. Und da dürfen wir hinkommen. Es geht nicht um die Massen. Es geht nicht um die Anerkennung bei Gott. Es geht hier bei David, ihm ging es nicht darum. Und deswegen war er dieser Mann, deswegen behielt er diese Demut in seinem Leben. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Mehr braucht es nicht. Ich habe in der letzten Woche nochmal Bunyans Pilgerreise gelesen. Die Pilgerreise, das ist echt ein richtig cooles Buch. John Bunyan lebte 1628 bis 1688. Und er hat dieses Meisterwerk der Literatur geschrieben. Habt ihr das mal gelesen? Lest das mal. Das kriegt ihr überall. Ich glaube, das gibt es nicht nur antiquarisch, sondern das kann man überall kriegen. Das ist echt ein Hammerwerk. Und er war als Kesselflicker ist er aufgewachsen. Armin wie ein Kesselflicker, schon mal gehört? Und dann hat er sich bekehrt mit jungen Jahren und hat von Jesus weitererzählt. Hat sich taufen lassen und weil er das getan hat, wurde er von der anglikanischen Kirche in den Kerker geschmissen. Er musste viele Jahre im Kerker sitzen. Und im Kerker hat er dann noch die Erlaubnis bekommen, dass er arbeiten durfte und hat Strumpfbänder gewebt, damit er seine Familie versorgen konnte, die am Dahindarben und Dahinvegetieren waren, die fast gestorben sind. Und da hat er sein Dasein gefristet. Ja, man muss sagen, ey, was bringt das? Was ist so ein Leben? Das ist doch kein Leben, oder? Und die Knast damals, die waren ein bisschen anders wie heute. Und doch schreibt er mehrere Bücher unter anderem dieses Meisterwerk der Literatur, die Pilgerreise, beschreibt den Christ, so heißt er, dieser Christian, der seine Pilgerreise geht auf dem Weg zum Himmel, der vielen, vielen Gefahren entgegenkommt und das ist wirklich der Hammer. Wie kommt das? Wie konnte er das machen? Wie konnte er dieses Licht am Horizont sehen? Er hat an Gott festgehalten. Er hat ganz einfach an Gott festgehalten. Und er hat die besten Zeiten mit Gott dort gehabt. Er bekam so einen guten Draht zum Gefängniswärter, dass der Gefängniswärter gesagt hat, kann ich dir irgendwas machen? Das war so nach 12 Jahren. Und dann hat er gesagt, ich würde gern rausgehen und predigen. Könntest du mich nachts mal rauslassen für 4 Stunden? Und dann komme ich wieder zurück. Ja? Und der Gefängniswärter sagt, okay, wenn du mir versprichst, dass du zurückkommst, kannst du gehen. Und dann hat er ihn abends um 10 rausgelassen aus dem Kerker und er ist morgens früh um 6 wieder gekommen und hat überall gepredigt. Und dieser Mann erlebte ein erfülltes Leben mit Jesus. Wir können das schwer nachvollziehen, aber das ist das, was Gott mit unserem Leben tut. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, einfach hinwenden zu ihm. Das darf mein Programm und das darf dein Programm sein. Hier haben wir ein Bild von John Bunyan und das Buch Die Pilgerreise. Lasst uns das gemeinsam angehen. Und es beginnt vielleicht damit, dass ich sage, nein, ich will meine Zufriedenheit nicht mehr von äußeren Umständen abhängig machen. Vielleicht dieser Satz, vielleicht ist es nur dieser Satz, verachte nicht die Tage geringer Anfänge. Vielleicht drehst du dich schon seit 20 Jahren im Kreis, weil du eigentlich dein Leben verachtest und es geht nicht vorwärts. Und es wird so lange nicht vorwärts gehen, wie du diese Tage verachtest. Sag Danke, sag Jesus Danke. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, wo du das umsetzen kannst. Jeder von uns ist in seinem Schicksal unterwegs. Es ist keiner besser, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und jeder hat eine Berufung von Gott bekommen. Und wisst ihr, das zum Schluss, eigentlich ist dieser Psalm ein messianischer Psalm. Ja? Da habe ich jetzt gar nichts zugesagt. Denn dieser Psalm wird im 1. Korinther 15 zum Beispiel zitiert, wo es heißt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ich habe eben das interpretiert und das ist auch so im Blick auf den Menschen. Gott hat uns das gegeben, dass wir herrschen sollen, aber die Begründung dazu finden wir eigentlich nur in Jesus. Denn er ist der, dem alles unterworfen wurde. Das schreibt Paulus im 1. Korinther 15. Oder im Hebräer 2, Vers 6 wird fast der halbe Psalm zitiert, im Blick auf Jesus. Und wenn David schreibt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst, stellen wir die Frage, wie ist das möglich, dass dieser große Gott, der alles geschaffen hat, der alles in der Hand hat, sich um mich kümmert? Dann lässt sich diese Frage nur mit Jesus beantworten, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Das haben wir letzte Woche ausführlich gehört. Jesus, und da sind wir gewaltig im Vorteil gegenüber David. David hatte den Glauben, dass Gott ihm gnädig ist, aber er wusste nicht wie. Wir haben Jesus. Jesus ist diesen Weg gegangen durchs finstere Tal, durch Einsamkeit, durch Bedrängnis, durch Vernachlässigung. Ja, es heißt sogar, Gott, der Vater, musste ihn völlig sich selbst überlassen, um den Weg zu gehen, um uns den Weg zu bahnen. Und jetzt hat Gott dir diesen Weg gebahnt durch Jesus im Glauben. Wenn du Jesus nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, ihn in dein Leben einzuladen. Denn er führt dich. Er führt dich. Er geht dir den Bahn vor, er gibt dir diese Bahn voran und dann kannst du dieser Bahn nachfolgen. Und das gilt für uns alle. Und ich möchte dich einladen und uns einladen, dass wir uns ganz stark, neu, jetzt auf Jesus ausrichten. Wenn du Jesus noch nicht kennst, du kannst ihn das erste Mal einladen. Und für uns alle anderen, dass wir einfach sagen, Jesus, du kennst mein hoffnungsloses Leben oder was ich als hoffnungslos bezeichne. Aber du bist den Weg gegangen, so wie es dann im Neuen Testament heißt, damit ich in deinen Wegen wandeln kann, die du bereitet hast, damit ich Leben haben kann. Lass uns mal aufstehen, um das ihm jetzt zu sagen und vielleicht das Wichtigste von der Predigt jetzt zu tun, indem wir das anwenden für unser Leben, indem wir das in der Anbetung ihm sagen. Und ich würde einfach sagen, dass du während der Anbetungszeit die Möglichkeit haben sollst, wie David die Möglichkeit hatte, und die genutzt hatte, immer wieder vor Gottes Thron zu kommen. Auch nachdem so eine Geschichte wie mit Bathseba passiert ist und man denkt so, jetzt hast du es komplett versaut. Und wo ihm das gewahr wird, wo er dann einfach zurückkommt zu Gott und sich wieder neu erneuern lässt. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt das jetzt tun, dass wir uns einstellen, vielleicht auch Buße tun über das Leben, was ich bisher abgelehnt habe, meine Identität, meine Persönlichkeit. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du jeden Einzelnen jetzt siehst. Halleluja. Wir wollen dir begegnen, Jesus. Du bist jetzt hier und du hast uns diese Botschaft gegeben, und ich danke dir, Gott, dass du einen Plan hast mit unserem Leben, und wir wollen nicht die Tage der geringen Dinge, Anfänge verachten. Und ich habe einfach einen Eindruck, dass hier einige Leute sitzen, die kein Ja haben zu ihrem Leben, zu ihrer Person, zu ihrem Schicksal. Während wir einfach so in die Anbetung einsteigen und vor Gott stehen, bring ihm das. Weißt du, sein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Er ist jetzt hier. Ich habe gesagt, das erfüllt sich in Jesus alles. David war nicht der Superchecker. David war nicht sündlos. David hatte Sündenneigungen in seinem Leben, die echt krass waren. Wo er richtig mit zu kämpfen hatte. Aber er ist immer wieder zurückgekommen zu seinem Herrn. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, zurückzukommen oder vielleicht das erste Mal zum Thron Gottes. Da ist Jesus, er wartet. Er hat Vergebung, er hat Wiederherstellung. Er will dir das geben, was du brauchst für dein Leben. Egal wie jung, egal wie alt. Du darfst wieder auf die Spur kommen oder das erste Mal in diese Spur hineinkommen, in die Bestimmung, die Gott für dich hat. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Er hat dich genau so gemacht, wie du bist. Selbst wenn es selbstverschuldete Wege sind oder fremdverschuldete Dinge, die dich auf einen Abweg gebracht haben. Jesus ist jetzt hier. Und er erbarmt sich über dich genauso, wie er sich über David erbarmt hat. In seiner vernachlässigten Kindheit, in seiner Einsamkeit, in seiner Ängstlichkeit. Mit all diesen Dingen, mit denen er zu kämpfen hatte. Bring ihn das jetzt.